Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir lesen ein Wort aus Johannes 19, Vers 1. Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ehe wir anfangen, muss ich, glaube ich, sagen, dass wir hinten noch ein paar Fenster aufmachen. Wer auf der Galerie sitzt, tut es auf eigene Gefahr, von hinten Kälte. Nein, nur hinten, nur auf der hinteren Seite, sonst sieht's. Danke. Und dann darf ich eben noch sagen, was ich eben vergaß. Ich bitte all anwesende Bekaler nach dem Gottesdienst oben im zweiten Stock zusammenzukommen. Meine Freunde, vor kurzem ist bei uns hier in Westdeutschland was Eigenartiges passiert. Da hatten alle öffentlichen Gebäude auf Halbmast geflaggt, wegen eines Bergwerkunglücks. Da waren eine Menge Männer umgekommen, tief in der Erde in Zwickau. Erschütternde Sache. Und da wir nun doch zusammengehören, Ost und West, hatten wir auf Halbmast geflaggt. Aber unter diesen Trauerfahnen tobte der Karneval. Geräuchelte Trauer und gemachte Freude. Ne? Beides nichts wert. Das hing mir damals wieder so auf, wie das geradezu das Kennzeichen unserer Zeit ist. Dass wir nichts mehr ernst nehmen. Wir sind bereit, über alles zu diskutieren. Über Atombombe und die Bedeutung der Großmutter im sozialen Gefüge der Großstadt. Aber ernst nehmen wir gar nichts. Wir tun noch so. Aber wir nehmen nichts ernst. Meine Freunde, das ist die Not unserer Zeit. Dass wir nichts, wenigstens also die junge Generation. Manche Alten halten noch krampfhaft so alte Dinge fest, die längst wertlos geworden sind. Das ist eine geistige Not, dass man nichts mehr ernst nehmen kann. Und seht, darum ist ein Blick auf den leidenden Sohn Gottes, Jesus, so groß und so befreiend. Da ist einer, der uns ernst nimmt. Da ist einer, der Gott ernst nimmt. Da ist einer, der unsere Erlösung ernst nimmt. Dieser Jesus setzt alles ein. Im Augenblick, wenn ich die Passionsgeschichte aufschlage, dann ist mir, als wenn ich in eine völlig andere Atmosphäre trete, als die mich bei uns umgibt. Und darum ist es so wichtig, die Passionsgeschichte anzusehen. Das ist, glaube ich, in unserer Zeit das Einzige, was man überhaupt noch ernst nehmen kann. Wir haben noch was auf den Tisch zu legen. Was man ernst nehmen muss. Und ich wünsche es uns, meine Freunde, dass in dieser Passionszeit des Jahres 1960 Ihnen allen ein tiefes Verständnis, ein großes Begreifen geschenkt wird, dieses Leidens und Sterbens des Herrn Jesus. Sehen Sie, ich halte jetzt seit 35 Jahren Passionspredigten. Das ist wahrscheinlich ein dicker Packen geworden. Und ich habe in diesen 35 Jahren immer wieder neu versucht, in dieses, das klingt paradox, was ich jetzt sage, aber es ist so, in dieses offenbare Geheimnis des Leidens Jesu einzudringen. Und wir haben in diesem Jahr den Weg gewählt, dass wir einmal reden von den Gegenständen in der Passion vorkommen. Ich bin drauf gekommen, weil es so alte Passionsbilder gibt. Da sieht man das Kreuz und daneben die Geißel abgebildet und die Würfel, mit denen sie gewürfelt haben, und die Lanze. Den Alten waren offenbar diese Gegenstände wichtig. Nun wollen wir sie in diesem Jahr besprechen. Ich darf eben so sagen, ich bin wegen dieser merkwürdigen Sache, dass wir über die Gegenstände Passion reden, reichlich angeödet worden. Nicht? Es haben mir Leute gesagt, da gehen wir gar nicht mehr hin, nicht? Da gehen wir bloß noch in die Bibelstunde. Lieben Freunde, lasst euch nicht verdrießen. Mit mir einmal den Weg in dieses offenbare Geheimnis des Leidens Jesu hineinzugehen, über die toten Gegenstände. Wir wollen den Weg ruhig weitergehen bis zum Karfreitag. Und ich möchte heute mit Ihnen reden, oder vielmehr Gott möchte mit uns reden, über die Geißel, mit denen der Herr Jesus gegeißelt wurde, er zum Tode geführt wurde. Wir haben das Wort gelesen, da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn, und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen. Also Sie dürfen nicht denken, dass Pilatus selber die Geißelung vollzogen hat, war auch viel zu fein für. Nee, er ließ das seine Leute tun. Wir wollen über die Geißel sprechen. Vorher husten wir uns alle mal kräftig aus, damit uns das nicht bedrängt. Und damit wir dann gesammelt auf, wer nicht husten braucht, der kann es lassen. Und wer Lungenentzündung hat, der setzt sich besser um auf. So, ich habe drei Punkte. Erstens, diese Geißel enthüllt den Menschen. Wenn wir nicht wissen, dass es ein Mensch ist, das können wir hier studieren. Bitte sehen wir uns dieses schauerliche Bild an. Der Sohn Gottes mit emporgerissenen Armen festgezurrt an dieser Martersäule. Und da stehen diese dumpfen, lachenden, höhnenden, törichten Henker und schwingen über dem Sohn Gottes die Geißel. Die römische Geißel bestand aus Riemen. In Riemen, in die Eisenstücke und Knochensplitter eingeflochten waren. Ah, der Mensch hat es immer raffiniert verstanden, den anderen zu quälen. Nach ein paar Schlägen mit solch einer Geißel war jeder Rücken aufgerissen und Blut überströmt. Es ist ein grauenvolles Bild. Und der gebildete und kultivierte Pilatus hat es befohlen. Und die hochwürdigen Herren Priester sind höchst einverstanden. Sie sind alle beteiligt. So ist der Mensch. Denn das ist ja nicht die letzte Marter gewesen vor 2000 Jahren. So ist der Mensch ohne Ausnahme. Meine Freunde, ich blätterte gestern mal wieder in meinem lieben Schiller, Friedrich Schiller. Deutscher Klassiker, seit er zum Klassiker erhoben ist, liest ihn kein Mensch mehr, außer ab und zu sogar ausgefallen worden. Schiller sagt einmal in einem Gedicht, das Schöne Wahre, es ist nicht draußen, da sucht es der Tor. Es ist in dir, du bringst es ewig hervor. Die Überzeugung jedes Deutschen von 500 Mark Einkommen aufwärts. Jedes Deutschen mit Abitur. Nein, Unsinn. Jedes Deutschen mit und ohne Abitur. Das Schöne war es nicht draußen, da sucht es der Tor. Es ist in dir. Glaub an den Menschen, nicht wahr? Und wer an Menschen nicht glauben kann, der glaube wenigstens an das Gute in mir selber, nicht? Du bringst es ewig hervor. Welche blödsinnige Illusion dieser Idealisten! Die Geißel spricht wahrer. Unser Herz ist böse und hart. Aber es gehört schon für den Geist Gottes dazu, dass er uns das bei uns selber aufdeckt, wie wir andere Menschen schinden und schlagen. Wie es uns egal ist, wenn andere leiden. Welchen Werk für den Heiligen Geist, dass ein Mensch erschrickt über sein eigenes Herz. Und was gehört erst dazu, dass so ein hartes Herz göttlich verwandelt wird? Ich will das steinerne Herz, sagt der Herr, aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein weiches Herz geben. Aber dafür ist eben Jesus gekommen, ne? Da war schon eine große Erlösung nötig. Da versteht, diese Geißel enthüllt den Menschen wie die Härte unseres Herzens. Aber noch viel mehr, meine Freunde. Diese Geißel enthüllt noch mehr. Diese Geißel hier enthüllt die Gottlosigkeit unserer Herzen. Sehen Sie, es war ein Bombenkrieg, als man wieder drüber und drunter ging und alles brannte. Da hörte ich einen Mann verzweifelt lästern, wie kann Gott das zulassen? Und dann schrie er, wenn ich Gott mal in die Finger kriegen könnte. Lieben Freunde, in dieser Geschichte hat der Mensch Gott in die Finger gekriegt. Und er beweist, dass der Heidelberger Katechismus recht hat, da heißt es, ich bin von Natur geneigt, Gott zu hassen. Sehen Sie, das ist der tiefe Sinn dieses einen Verses. Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn. In Jesus ist der lebendige Gott zu uns gekommen. Und was tut der Mensch mit diesem eisgewordenen Gott? Da seht es, an die Macht der Säule gebunden. Seht die Henker, die die Geißeln, die schrecklichen, blutbefleckten Geißeln schwingen. Seht diese Geißel offenbart, was im tiefsten Grund unseres Herzens ist. Bei all unserer Religiosität, bei all unserer Frömmigkeit, im tiefsten Herzen hassen wir Gott. Im tiefsten Herzen möchten wir Gott los sein. Wir möchten unser eigener Gott sein. Ich bin der Herr, mein Gott. Ich will keine anderen Götter haben neben mir. So sind wir. Der tiefste Grund unseres Herzens ist eine ganz ungeheure Gottlosigkeit. Das wird hier offenbar. Welch eine Veränderung muss geschehen, dass dieser Graben überbrückt wird und wir den lebendigen Gott lieb haben. Wir sollen Gott lieben. Was für eine Veränderung muss da in uns geschehen, dass der Grund unseres Herzens eine brennende Liebe zu ihm ist. Also es ist etwas Merkwürdiges, wie dieser Text und den Menschen enthüllt. Seines Herzens Härtigkeit, seine Gottlosigkeit. Meine Freunde, noch etwas. Diese Geißel ist sehr vielsagend. Sie enthüllt noch was. Sehen Sie, alle Berichte des Neuen Testaments berichten übereinstimmend, dass der römische Landpfleger Pontius Pilatus das Todesurteil über Jesus nicht aussprechen wollte. Und er musste es. Er wollte es nicht. Er fürchtete irgendwie diesen Jesus. Er erschrak, als er hörte Sohn Gottes. Er schnupperte, der kluge Mann, da bricht die andere Welt herein. Das fürchtete er. Aber er fürchtete ebenso das tobende Volk, das den Tod Jesu forderte. Kreuzige ihn, schrien sie. Und da der Pilatus, weil ein schlauer Mann gesagt, müssen wir einen Mittelweg finden. Und da ließ er ihn geißeln, in der Hoffnung, wenn das Volk diese schreckliche Geißelung sieht, dann geben sie sich zufrieden. So schildert uns Neue Testament die Vorgänge. Doch die Geißel ist also, meine Freunde, der Ausdruck eines Herzens, bitte hören Sie, die Geißel ist der Ausdruck eines Herzens, das mit dem Evangelium sympathisiert, aber es mit der Welt nicht verderben will. Die Geißel ist der Ausdruck dafür,
Ist doch mit Jesus da etwas dran?
Ich möchte, wenn ich am Sterben liebe, irgendwie von ihm gerettet werden. Aber selbstverständlich will ich mit der Welt sündigen, werde mich hüten, hier als ein Frommer verschrien zu werden, als Fanatischer. Und nun sage ich, haufenweise sitzen solche Pilatus hier in diesem Gottesdienst. Halbe Herzen. Frieden mit der Welt und Frieden mit Gott, das gibt's nicht. Über solche Pilatus-Herzen hat der Herr Jesus nach seiner Auferstehung ein Wort gesagt. Ein unerhörtes Wort. Was ein unappetitliches Wort. Das heißt so: Oh, dass du kalt oder warm wärst. Weil du lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Welchen Wort? Sehen Sie, dass die Geißel entlarvt auch die Halbheit der Herzen. Die Härte und die Gottlosigkeit und die Halbheit. Im Übrigen, der Pilatus ist Zeuge dafür, dass man auf Jesus gegenüber, der Offenbarung Gottes gegenüber, in halber Stellung nicht bleiben kann. Er musste das Todesurteil sprechen. Er musste der Mörder werden. Er musste auf die Seite der Feinde Jesu treten. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Ich möchte uns alles doch geschenkt werden, dass wir die Warnung dieses Textes hören. Aber nun zweites. Diese merkwürdige Geisel, sage ich, enthüllt den Menschen, seines Herzens Härtigkeit, seine Gottlosigkeit, seine Unentschlossenheit. Und als zweites möchte ich Ihnen zeigen, und das ist wie wichtig, ja, diese Geißel enthüllt den Herrn Jesus. Diese Geißel enthüllt und zeigt uns ganz neu Jesus. Aber Sie haben inzwischen alle Fenster hinten zugemacht, weil es Ihnen kalt wird. Ich muss erbarmungslos bitten, machen Sie hinten die Fenster auf, sonst fällt die Gemeinde hier um und so viel kölnisch Wasser haben wir nicht mehr, alle wieder zu erquicken und zu erfrischen. Richtig auf, hilft nichts. Zweitens, diese Geißel enthüllt den Herrn Jesus. Sehen Sie, also wir wissen, das Volk gab sich mit der Geißelung nicht zufrieden. Jesus musste sterben. Sie forderten das, sie blieben dabei und Jesus musste sterben. Und nun hören Sie etwas Merkwürdiges. Nicht nur das tobende Volk verlangte den Tod Jesu, sondern auch der himmlische Vater, Gott. Gott verlangte den Tod Jesu. Nicht alles daran, dass Sie das verstehen. Jesus sollte, jetzt rede ich mit biblischen Worten, das Lamm Gottes werden, das der Welt Sünde wegträgt. Jesus sollte geopfert auf dem Altar des Kreuzes das Lamm Gottes werden, das mit einem Opfer in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden. Jesus sollte das Opfer werden, das für alle Sünder das Gericht trägt. Jesus soll das Opfer werden, das der Gerechtigkeit Gottes Genüge tut. Jesus soll das Opfer werden, durch das Gott die Welt mit sich versöhnt. Er musste sterben am Kreuz, sonst gab es keine Erlösung. Gott wollte es und so geschah es. Nun, meine Freunde, wenn Gott seinen Sohn gab in den Tod, dann müssen wir doch fragen, wozu ließ dann Gott vorher noch diese Geißelung zu? Diese unnötige Marter. War es mit dem Kreuz nicht genug? Wozu noch die Geißel? Und nun möchte ich Ihnen zeigen, dass die Geißel im Rahmen der Heilsgeschichte eine ganz große Bedeutung hat. Das ist eine kleine biblische Überlegung. Sie müssen also jetzt mal wieder ganz wach sein, nicht, damit ich Ihnen das deutlich machen kann, dass die Geißel im Rahmen des biblischen Heils eine ganz große Bedeutung hat. Welche? Ich sage, Jesus soll das Lamm Gottes werden, das geopfert wird für die Sünden der Welt, zur Versöhnung. Nun ist im Alten Testament
ganz klar und deutlich gesagt, wie das Lamm Gottes aussehen muss. Das ist der Vorausverkündigung aufgezeigt. Da steht, da er gestraft und gemartert wird, tut er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. So steht es Jesaja 53. Das ist genau gesagt voraus im Alten Testament, wie das Lamm Gottes aussehen muss. Er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das verstummt. Und nun war die Stunde da, wo das Lamm Gottes gemartert werden sollte. Die war da. Und nun, wie verhielt sich Jesus? Wie verhielt er sich? Ich möchte mal lieber fragen, wie würden wir uns verhalten, wenn wir unschuldig gegeißelt werden? Lieber Freund, wie würden wir uns verhalten, wenn wir da angebunden wären, unschuldig und geschlagen würden? Oder gibt es verschiedene Möglichkeiten, nicht? Man kann seine Unschuld beteuern. Man kann stöhnen und weinen. Man kann die Henke um Milde anflehen. Man kann, wie die Indianer machen, am 8. Wahl, man spuckt diesen Henkern seine Verachtung ins Gesicht, bis zum letzten Atemzug. Heroisch nannte man das früher. Man kann Gott anklagen, eine Verzweiflung, und kann lästern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, nicht? Und nun sehen Sie, wie verhält sich Jesus? Wir hören kein Wort. Kein Wort. Wie verhält sich Jesus? Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Verstehen Sie das? In kein Wort wird uns erzählt, was Jesus gesagt hätte. Stumm leidet er das. Als Jesus da gegeißelt wird, da geht eine alttestamentliche Verheißung in Erfüllung. Er verstummt, wenn er zur Schlachtbank geführt wird. Oder vielmehr, hier wird Jesus gleichsam geprobt und erwiesen, er ist das richtige Lamm Gottes. Er ist das richtige Lamm Gottes, genau nach dem, wie es im Alten Bunde steht. Er ist imstande, die Versöhnung zu vollziehen. Meine Freunde, das ist nur furchtbar wichtig. Nicht für irgendwelche Weltmenschen. Sie haben andere Sorgen. Und sie könnten keine größere Sorge haben als die. Mit welchen Albernheiten beschäftigt der Mensch bis seinem Tode? Aber das ist wichtig hier für alle bekümmerten Herzen und bedrückten Gewissen. Das heißt, nachdem Jesus hier erwiesen ist als das wahre Lamm, dort am Kreuz wird eine gültige Versöhnung vollzogen. Dort am Kreuz wird das richtige, von Gott legitimierte Opfer dargebracht. Dort am Kreuze Jesu stirbt das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegtragen kann, also auch meine. Dort am Kreuze Jesu kann ich wirklich Vergebung der Sünden haben. Wollen Sie sterben ohne Vergebung der Sünden? Wollen Sie weiterschleppen mit Ihren alten Schuld? Die Losung heute heißt, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Wollen Sie das rumschleppen? Am Kreuze Jesu können wir wirklich Vergebung der Sünden haben. Das ist das richtige Opfer. Erwiesen an der Macht der Säule, das richtige Lamm, bewährt an der Macht der Säule. Hier am Kreuze Jesu können wir wirklich Frieden finden. Frieden in unser Herz sucht. Es darf jetzt unsere Geschichte werden, was in einem schlichten Volkslied steht. Ich wollte Frieden finden. Ich suchte ihn allerwärts. Ich fand wohl viele Sünden, doch kein versöhntes Herz. Da bin ich stillgegangen bis hin zum Kreuzesstamm. Es stillte mein Verlangen, das heilige Gotteslamm. Lassen Sie mich noch ein drittes sagen. Die Geißel, sie enthüllten Menschen. Sie enthüllt Jesus als das wahre Lamm Gottes. Das war stumm vor seinem Scherer. Und ein drittes. Die Geißel enthüllt das Geheimnis unserer Erlösung. Sehen Sie, wenn ich über die Kepierstraße gehe und sage, was verstehen Sie unter Erlösung? Dann lacht einer und sagt, dass mir einer meine Schulden bezahlt. Oder dass ich meine Zahnschmerzen loswerde. Verstehen Sie, unter Erlösung versteht man vielerlei. Einer vielleicht, dass wir endlich deutsche Vereinigung kriegen oder so irgendwas. Nicht, im Politischen hat Erlösung eine große Rolle gespielt. Wir müssen ja wissen, was die Bibel meint, wenn sie Erlösung sagt. Nicht? Und sehen Sie, die Geißel enthüllt uns, das ist das Dritte, das Geheimnis der Erlösung. Ich weiß, es ist massive biblische Kost heute, aber bitte nehmen Sie es auf. So viel dran, dass wir es verstehen. Liegt unsere ewige Seligkeit dran. Das Geheimnis unserer Erlösung. Lenken Sie den Blick nochmal auf die Macht der Säule, an der Jesus hängt, geschlagen. Ich bin froh, dass mich in meinem Leben nie jemand geschlagen hat. Denn das ist die größte Erniedrigung, die einem widerfahren kann. Und hier wird Jesus geschlagen. Blutig und erniedrigt. Irgendwo, ich müsste einen Philologen fragen, irgendwo im griechischen Klassiker habe ich mal den Satz gehört, ich habe vergessen wo. Mehr schmerzt das Scheiden nicht von Seel und Leib als Größe, die uns abfällt. Mehr schmerzt das Scheiden nicht, also Tod von Seel und Leib, als Größe, die uns abfällt. Erniedrigt werden ist schwerer als sterben. Jesus ist erniedrigt. Irgendwelche Henker schlagen ihn. Als Größe, die uns abfällt. Meine Freunde, Jesus steht an der Macht der Säule als gefallene Größe. Denken Sie, der an der Macht der Säule steht, ist der, der beim Vater in den himmlischen Räumen Herrlichkeit hatte. Das ist der, der mit Gewalt, mit Vollmacht den Lazarus aus den Toten rief, vor dem die Dämonen wichen. Und jetzt gefallene Größe, ne? Gefallene Größe. Und wenn ich das Wort ausspreche, gefallene Größe, dann steht plötzlich eine andere gefallene Größe vor mir, nämlich Adam. Ihr kennt mich von Adam, der herrliche Sohn Gottes, Ebenbild Gottes, strahlend schön. Und dann rebelliert er und wird hinausgeschmissen. Ein Engel bewacht ihn, dass er nicht zurück kann. Gefallene Größe Adam. Und alle Nachkommen Adams, da sind wir alle gleich in ihm. Wir sind alle gefallene Größen. Wir sollten Ebenbilder Gottes sein. Und was sind wir? Gefallene Größe. Ich habe mal einen alten Christen, das vergesse ich nicht. Da kam man ins Gespräch und da sagte ich so beiläufig, sagen Sie mal, wie kommt das, dass alle Menschen Minderwertigkeitskomplexe haben? Ich komme immer mehr dahinter, dass alle Leute Minderwertigkeitsgefühle haben. Anders kann man sie gar nicht verstehen. Von da aus ist immer ein Zugang zu Menschen. Warum haben sie alle Minderwertigkeitsgefühle? Und da sagt der, ich glaube daher, dass auch der gottloseste ahnt, wir sollten Kinder Gottes sein. Und was sind wir? Gefallene Größen. Diener des Teufels und unseres eigenen Lüste und des Geldes und der Menschen und alles Mögliche. Gefallene Größen. Und unter uns gefallene Größen, unter uns Sünder, tritt der Sohn Gottes auch als gefallene Größe. Freiwillig lässt er seine Hoheit sinken, er erniedrigte sich selbst. Freiwillig gibt er seine Größe hin, freiwillig lässt er sich erniedrigen durch die Geißel. Warum? Warum? Damit unsere Erniedrigung, unser Fall aufhört, dass wir an seine Stelle treten können, dass wir in unsere alte Größe eintreten können und Kinder Gottes werden. Die Zeit ist abgelaufen, ich kann das nicht mehr lange ausführen. Ich möchte Ihnen bloß dies sagen. Auch über der Macht der Säule steht, wie beim ganzen Leiden Jesu, die beiden Wörtlein, die Luther so groß waren. Für mich. Weil ich gefallene Größe bin. Sünder.
darum erniedrigt sich Jesu, damit ich erhöht werden kann zum Kinde Gottes. Meine Freunde, das sind einfach Tatbestände, die Gott geschaffen hat. Jesus, der erniedrigt, damit wir wieder eintreten können und Kinder Gottes werden. Jetzt liegt es an uns, ob wir davon Gebrauch machen wollen. Sie können weiter in ihrer schmutzigen Erniedrigung bleiben. Oder wir treten im Glauben ein an die Stelle, die Jesus uns geschaffen hat, Kinder des Gottes zu werden. Meine Freunde, ich sagte am Anfang, wir können heute nichts mehr ernst nehmen. Das ist unsere Not. Vielleicht auch ganz gut, ich weiß es nicht. Wenn ich eben diese Zeitung gelesen habe, da habe ich von der ersten politischen Nachricht bis zum letzten Inserat nichts geglaubt. Sie? Nix. Alles irgendwie verzerrt. Was sollten wir noch ernst nehmen? Was sollen wir noch ernst nehmen? Hier, das ist etwas, was man ganz ernst nehmen kann und was ganze Leben verändert und was wir ernst nehmen müssen. Diese beiden Wörtlein, die über dem Leiden unseres Heilandes stehen. Für uns, für uns. Gott, helf uns, dass wir das ganz ernst nehmen. Nun wollen wir beten. Herr, unser Geist ist viel zu stumpf und zu tot, als dass wir dein Leiden begreifen könnten. Aber wir danken dir, dass dein Geist am Werke ist, uns lebendig zu machen, uns Augen und Ohren zu öffnen. Tu es an uns allen, Herr. Amen.